Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von den Bohrleuten. Ich bin wie immer der Stefan und mit mir ist meine Co-Hostin, meine Co-Hostin.
Ariane Sophie, hallo.
Hi Ariane. Und wir kümmern uns heute wieder einmal um die richtig wichtigen Themen im Leben. Nachdem in den letzten Bohrleuten es um die Rettung der Welt vor der Klimakrise ging, machen wir jetzt genauso weiter und besprechen Matthias Döpf noch und kümmern uns um einen der großen relevanten Diskurse, die aktuell einmal durch die deutsche Medienlandschaft brettern. Sofern ihr zu den glücklichen Menschen gehört, an denen das bisher vorbeigegangen ist, denn diesen Zustand werden wir jetzt zertrümmern. In aller Kürze, Matthias Döpfner, der Vorstandschef der Bild-Zeitung, Milliardär und Vertrauter von Friede Springer, über den gab es einen Enthüllungsartikel in der Zeit, der ist für all diejenigen, die ihn noch lesen wollen und noch nicht gelesen haben, unten in den Shownotes verlinkt. Da gab es einen Enthüllungsartikel und in diesem Enthüllungsartikel wurde aus seinen privaten SMS an diverse Leute und WhatsApp-Nachrichten und hast du nicht gesehen, an diverse Leute zitiert, und das Bild, das da dabei rauskam, war A, das Bild eines Menschen, der es mit der Interpunktion und der Rechtschreibung nicht ganz so hat und der auch ein sehr merkwürdiges Deutsch pflegt, aber das soll uns an der Stelle gar nicht weiter interessieren, das ist nur für ein bisschen Hämigut, das war dann besonders spannend, deswegen, weil Döpfner da ein Weltbild zum Besten gibt, auf der einen Seite, das durchaus für Stirnrunzeln gesorgt hat, und auf der anderen Seite, und das ist die eigentliche Enthüllung an der Geschichte, explizite Anweisungen an seine Unterlinge herausgibt, wie sie denn zu berichten hätten. Unter anderem hat er mehrfach die Aufforderung gegeben, man müsse die FDP pushen. Also diese Nachrichten, die kommen alle so aus der Zeit der letzten Bundestagswahl. Und man solle die FDP pushen, die müssten mindestens 16% kriegen, und hat quasi die Maßgabe herausgegeben, der Todfeind neben der AfD sind die Grünen. Und es gilt, in irgendeiner Art und Weise zu versuchen, die grüne Regierungsbeteiligung zu verhindern. Und das ist ja jetzt natürlich nicht ganz so dieser unabhängige Journalismus, den man hier in Deutschland eigentlich immer haben möchte. Und darüber entbrannte eine Diskussion. Und wie üblich bei solchen Diskussionen geriet die ziemlich schnell ins Absurde und Dämliche. Und wir werden uns heute in gewohnter Tradition bei solchen Diskursen über den Diskurs lustig machen auf der einen Seite und versuchen aber auch auf der anderen Seite die eigentliche Ernsthaftigkeit da drin zu finden und das Ganze auf die Ebene zu heben, zu der es unserer Meinung nach gehört. Aber zuerst einmal quasi direkt zum Einstieg, Ariane, was ist denn so dein Eindruck der großen Matthias-Döpfner-Debatte?
Ja, also ich war nicht erstaunt, weil das ist eigentlich ja echt keine Neuigkeit, dass bei ihm ein paar Gehirnzellen nicht so ganz richtig verdrahtet sind. Also es, von daher, ich fand auch dieses, was du gesagt hattest, zu dem merkwürdigen Deutsch und zu dem Groß-Kleinschreibung hat er ja auch gar nicht drauf. Also ich weiß ehrlich gesagt, wenn er das wirklich ins Handy eingetippt hat, habe ich mich tatsächlich zwischendurch gefragt, wie geht das? Weil das Handy schreibt ja zwischendurch alles wieder richtig. Also es ist ja schwierig, wirklich was klein zu schreiben, was groß gehört. Und ich war nicht erstaunt, weil der hat ja auch schon was eben, wo vielleicht die Interpunktion stimmte. Er hatte mal so einen Artikel in der Welt, das war, ich glaube, zum Anschlag in der Synagoge, wo er sich komplett verloren hatte. Und am Schluss ging es irgendwie darum, dass die Bundesregierung zu nett zu Flüchtlingen ist und dass Bakiri Yatta dass die Polizei bei Bakiri Yatta, das ist ein HSV-Spieler, da hat die Bild-Zeitung und Welt jahrelang eine Kampagne gefahren, das war ein Flüchtling aus Syrien, und die Kampagne ging darum, dass er vielleicht sein Geburtsdatum oder sogar seine Identität vorgespielt hatte. Und da wurde jahrelang ermittelt, da kam nichts raus, aber es war eine Riesenkampagne und der war da plötzlich auch mit bei. Also es war, da hatte er sich auch, das war auch so, wo ich gefragt habe, mein Gott, die Gehirnwindungen sind schon so fünfmal ums Kreuz und am Ende will jemand eine Synagoge abfackeln und Döpfner schreibt über einen HSV-Spieler. Also das hat mich alles nicht so verwundert, auch gar nicht diese Einflussnahme. Es hat mich wirklich, was mich wirklich geärgert hat, war diese gespielte Verwunderung in den Medien, in der Politik, bei meinungsbildenden Leuten, ich weiß gar nicht, wie ich das nennen soll, so dieses, oh mein Gott, das hätten wir ja nie von ihm gedacht oder das finden wir nicht gut, aber ach, ist schon nicht so schlimm. Also das ärgert mich auch wirklich, dass das wirklich nichts Neues ist. Die ganze Debatte hatten wir ja schon bei Reichelt, da ging das ja auch darum, oh, dass er ein sehr merkwürdiges Demokratieverständnis hat, irgendwie Reichelt als letzter unabhängiger Reporter oder was es war. Und es ist alles bekannt, wie gesagt, dass, ja, es ärgert mich einfach, dass er weiterhin diese Macht hat, dass ich jetzt auch nichts ändern will. Alle tun mal kurz erschrocken und die Bildchefin schreibt nochmal, wir dürfen sagen, was wir wollen, was soll sie auch anderes sagen? Aber natürlich gibt es diese, also es ist ja auch schon so, das ist ja, wie gesagt, durchaus auch schon im rechtlichen Maßstab so, dass nicht der tatsächliche Einfluss problematisch ist, sondern schon der versuchte Einflussnahme. Das ist also vollkommen egal, ob die Bildreport oder wer damals Chefredakteur war, Reichelt selber, ob der sich sofort hinsetzt und sagt, ja Chef, ich schreibe einen Pro-FDP-Artikel oder ob er es nicht macht. Und es ärgert mich einfach, dass er damit so durchkommt. Und das, wie gesagt, das ist auch generell ein Problem, vielleicht gerade noch mehr bei privaten Leuten. Öffentlich-rechtliche Anstalten haben noch ganz andere Problematiken. Aber dass ich schon öfter das Gefühl hätte, es fehlt so ein bisschen die Selbstreinigungskraft in der Branche, gerade bei den Privaten.
Ja, definitiv. Auch die Öffentlich-Rechtlichen haben das Problem. Wir kriegen gerade einen Skandal nach der anderen von veruntreuten Geldern über, hast du nicht gesehen. Also da läuft dermaßen viel falsch, da müsste man ja auch mal eine eigene Folge drüber machen. Aber die Privaten, die sind da tatsächlich immer so ein bisschen rausgenommen, was natürlich einerseits daran liegt, dass die Öffentlich-Rechtlichen jetzt nicht gerade diejenigen sind, die da anfangen wollen, mit Schlamm zu schmeißen. Ja, weil wer im Glashaus sitzt, der sollte nicht die erste Bildzeitung werfen. Und zum Zweiten, die sich ja gegenseitig auch ungern ein Auge aushacken. Die hocken ja letzten Endes alle noch in den gleichen Social Circles rum. Das ist ja nicht wie in den USA, wo MSNBC und Fox News im Endeffekt ideologische Todfeinde sind oder so. So ein Herausgeber der Zeit oder der FAZ hat überhaupt kein Problem, die Satisfaktionsfähigkeit eines Matthias Döpfner zu akzeptieren, um mit ihm zu irgendwelchen Abendempfängen zu gehen. Da werden die nicht gegenseitig groß anfangen. Ne? Und auch das Konzept quasi eines privatwirtschaftlichen Herausgebers nicht in Frage stellen. Was ich jetzt im Übrigen auch nicht tun will. Es erklärt nur so ein bisschen diese Zurückhaltung, dieses Anfassen mit Samthandschuhen. Ich stimme dir allerdings vollkommen zu, diese gespielte Überraschung ist schon a bit much. Nee, weil tatsächlich konnte niemand da davon überrascht sein. Selbstverständlich gibt er solche Anweisungen raus. Nee, dass die Bild-Kampagnenjournalismus fährt, ja, no shit, das macht die schon immer und seit ihres Bestehens und ehrlich gesagt früher auch wesentlich schlimmer. Da kommen wir mit Sicherheit auch noch drauf. Ja. Alles, was wir jetzt haben, ist ja im Endeffekt das, was wir schon immer wussten, schwarz auf weiß. Danke, Herrn Döpfner. Also die eigentliche Info ist ja quasi A, dass er es tut und B, wie unerfolgreich es tut. Die Zeiten, in denen die Bild die Geschicke der Bundesrepublik noch einigermaßen mitbestimmen konnte, sind ja effektiv vorbei. Das gehört ja mit zu dieser Debatte und wird auch nicht diskutiert. Also da fehlt ja auch jegliche Einordnung, was das anbelangt. Das wäre quasi diese Geschichte. Also ja, surprise, surprise, die Bild steht ihr dem rechtsdemokratischen Spektrum nahe. Wer hätte es gedacht? Die Bild steht, also zumindest Matthias Döpfner und die Welt, die stehen grundsätzlich der FDP nahe. Auch hier ist no surprise. Ja, die Welt ist ja im Endeffekt die Hauspostille der Partei mittlerweile, was auch völlig okay ist. Ja. Es ist ja in Ordnung, wenn es Zeitungen gibt, die da ein klares Meinungsbild fahren. Genauso wie die Taz ja im Endeffekt so ein bisschen das Hausmagazin der Grünen ist. Das ist ja völlig in Ordnung. Aber man darf das ja auch gerne so benennen. Also immer dieses so tun, als ob, das ist schon so ein bisschen nervig. Das sage ich ja schon seit Jahren. Ich würde mir da echt gerne ein bisschen mehr Ehrlichkeit in der Debatte wünschen. Dann sag doch einfach, ja, wir haben einen Bias. Ja, wir berichten ja trotzdem objektiv nach Sachlage sozusagen. Aber wir haben eine klare Haltung, wir haben eine klare Überzeugung. Und der Springer Verlag ist ja auch der einzige deutsche Verlag, meines Wissens nach zumindest der einzig große, der das bei zumindest zwei Themen ja auch offiziell tut. Nämlich zum einen in diesem Bekenntnis zu Israel und dann noch im Bekenntnis zum transatlantischen Bündnis. Das ist ja quasi die Durchlinie, das müssen ja auch alle Springer-JournalistInnen unterschreiben, dass die sich an diese Redaktionslinie halten. Also da ist ja völlig offen, dass das nicht diskutiert wird. Aber es ist wenig überraschend, dass auf den Seiten der Welt üblicherweise keine ergebnisoffene Debatte über Enteignungen geführt wird. Genauso wenig wie in der Taz normalerweise gigantische Reportagen über die Vorzüge der Aktienrente erscheinen. Ja, das liegt in der Natur der Sache. Da kann auch niemand überrascht sein.
Genau, da würde ich auch generell mehr Ehrlichkeit empfehlen. Also das ist, ich glaube, in angelsächsischen Medien ist es, glaube ich, noch extremer. Da machen sie sogar Wahlempfehlungen. Aber generell würde ich das auch empfehlen, dass man da einfach ein bisschen ehrlicher ist, weil es wissen ja alle, A. Und B, dann hat man auch nicht mehr diese Problematik, dass alle so tun, als wäre das objektiv, weil die objektive Wahrheit gibt es sowieso nicht und logischerweise sind sie auch gar nicht, versuchen sie gar nicht großartig objektiv zu sein. Das hat schon eine klare Färbung. Genau wie die Zeit ist vielleicht jetzt keine Partei, aber das sind ja schon die Hamburger Bürgerlichen nenne ich sie irgendwie immer.
Ja, das ist mehr so ein habituelles Ding bei der Zeit tatsächlich. Ja, da würde ich mich auch schwer tun, die einer Partei zuzuordnen. Aber auch das ist ja letztlich eine Form von Bekenntnis. Hamburger Bürgertum trifft ziemlich schön. Ja, das ist ja so eine Allianz, die zieht sich ja durch von der Funktionärselite der SPD über Wählerschichten der Grünen bis in die FDP und CDU rein. Ja, das ist einfach ein spezieller Habitus, der die alle eint.
Genau, wie die SZ und FAZ haben zum Beispiel mehr so einen bisschen religiöseren Einschlag, finde ich immer. Vielleicht, weil sie mehr aus dem Süden kommen.
Ja, gut möglich, keine Ahnung. Da kenne ich mich auch zu wenig aus, muss ich zugeben.
Aber wie gesagt, das ist völlig okay. Man sollte das nur, man kann schon ehrlich damit sein. Man muss nicht so tun, als wenn man den ganz neutralen Blick auf die Welt hat.
Ja, den hat eh niemand, den kann niemand haben. Ja, wir Menschen sind dazu quasi unfähig. Das kann gar niemand tun. Das ist natürlich ein Ideal, dass man sich raushängen kann. Und wie gesagt, das ist ja auch fair. Und ich erwarte ja auch, dass die Leute entsprechend in ihrer Berichterstattung eine Fairness einhalten. Aber die Vorstellung, dass man da quasi ohne jeden Bias rangeht, ohne irgendwelche eigenen Vorteile, ohne irgendwelche eigenen Positionen, ist einfach Quatsch. Jeder und jede hat da Vorlieben und ich fände es auch einfach ehrlicher, wenn man sich da teilweise dazu bekennt, weil dann weiß ich das eben gegebenenfalls und kann das entsprechend einordnen. Und wir haben natürlich auch immer noch den Unterschied zwischen den reinen Nachrichten im Endeffekt, die bleiben ja auch letztlich völlig unideologisch. Ich finde die auch uninteressant in den meisten Fällen.
Wollte ich gerade sagen, das interessiert ja auch gar nicht so viel. Also diese komplett neutrale Berichterstattung, das ist der Wetterbericht. Aber der ist halt auch nicht so spannend, ja.
Ja, und die Tagesschau letztlich. Ja, du hast also, ja, und eben die ganz normalen Nachrichtenartikel, ich meine, was die halt bei dpa abschreiben, das macht ja immer noch einen Großteil der Berichterstattung aus, aber zumindest ich finde die grotesk uninteressant. Das ist immer so dieses X hat Y gesagt und in diesem Ort ist ein Sack mit jenem landwirtschaftlichen Produkt umgefallen und der ganze Kram, das ist... Mich interessieren eigentlich immer hauptsächlich die Einordnungen und die sind zwangsläufig immer von persönlichen Vorannahmen geprägt.
Das würde ich auch sagen, wenn da so kontextlose Fakten, mit denen kann ja auch keiner was anfangen. Also dann weiß man vielleicht immer, aber man weiß nicht, was bedeutet das? Hat das irgendeine Relevanz für mich? Also das steht halt so für sich alleine denn. Das kann eigentlich immer nur die Grundlage sein, worauf man dann aufbauen kann.
Und deswegen quasi wäre das die Frage zum Ersten, ja, alle Medien haben einen gewissen Bias und sie müssen eben trennen einerseits zwischen Nachrichten und Meinung/Einordnung. Das machen sie, glaube ich, auch im Großen und Ganzen. Also da wäre mir nie aufgefallen, die schreiben ja eh alle die gleichen dpa-Artikel ab. Das ist schon eine Frage der Wirtschaftlichkeit, dass der Kram überall gleich klingt und im Endeffekt von einem dressierten Affen erledigt werden kann. Und dann kommt eben die Frage der Einordnung und Analyse. Und das ist das, wo sich die Zeitungen und Medien tatsächlich unterscheiden und wo ich dann ja auch den Vorteil habe gewissermaßen, dass da gewisse Unterschiede sind. Und was wir jetzt hier letzten Endes haben, ist ein Umdrehen von der Stoßrichtung her, von der Debatte, die sich jetzt schon seit mehreren Jahren zieht, nämlich dieser, ich nenne es mal den rechtsdemokratischen Angriff auf die Öffentlich-Rechtlichen. Ja, mit diesem Vorwurf, ja, das sind alles diese linksgrünen Medien oder nur grün, je nachdem, sind die Öffentlich-Rechtlichen da total grün und sind die total ideologisch und so weiter und so fort. Und jetzt dreht sich das quasi mal in die andere Richtung, weil man da jetzt eben was hier schwarz auf weiß hat, wo mit dem sehr dankbaren Ziel Springerpresse, weil erneut, ja, die sind auf der rechten Seite des Spektrums zu finden. Ja, aber man hat es jetzt eben direkt und kann das jetzt hier kritisieren. Und eine Argumentationslinie, und damit sind wir quasi in der eigentlichen Debatte drin, die man da dann sehr oft hört, ist, dass es ein kategorialer Unterschied ist, weil eben der Springer-Konzern ein Privatunternehmen ist, während die Öffentlich-Rechtlichen die Öffentlich-Rechtlichen sind und dass das quasi deswegen Unterschiede macht. Ich bin auch gleich an deiner Meinung interessiert, für wie zutreffend du diese Argumentation hältst. Das wurde ja quasi auch in der Debatte gegen die Öffentlich-Rechtlichen immer wieder schon vorgebracht, quasi, dass die eine herausgehobene, eine besondere Stellung haben, weil sie eben mit Gebührengeldern finanziert sind und dass sie sich deswegen mehr zurückhalten müssen wie ein Privatunternehmen. Ich sehe da eine grundsätzliche Berechtigung durchaus drin für diese Argumentation, zumindest, oder wenn sie sich zumindest nicht zurücknehmen müssen, so müssten sie doch zumindest sich an das Pluralitätsgebot halten. Ja? Also anders als die Welt oder die Taz oder wer auch immer, müssen die Öffentlich-Rechtlichen schon versuchen, mehrere Meinungen abzudecken. Allerdings halte ich sie für systemisch grundsätzlich eher ins linksliberale Spektrum rutschen. Ich erkläre gerne auch gleich, warum ich denke, dass sich das gar nicht vermeiden lässt bei denen. Aber ich wäre jetzt erstmal zu deiner Meinung interessiert, was du sagst zu dieser Argumentationslinie.
Teils, würde ich sagen. Ich würde dir schon zustimmen, da das, was wir davor gesagt haben, dass man gerne einen bestimmten Bias haben darf und so, da würde ich sagen, das gilt für die Öffentlich-Rechtlichen nur eingeschränkt. Die müssen schon deutlich mehr darauf achten, dass sie jetzt nicht zum Beispiel eine Parteilinie bevorzugen. Da muss es schon deutlich pluraler sein. So ein bisschen wie bei der Wahlwerbung. Die dürfen sich auch nicht aussuchen, für wen sie Wahlwerbung schalten, sondern müssen jeden nehmen, der kommt und irgendwie die Verfassung respektiert. Also da würde ich schon zustimmen, dass es da, da etwas strengere Maßstäbe an sie gerichtet werden. Andererseits bin ich dagegen, dass immer so ein riesen Gegensatz aufgemacht wird, weil es sind letztendlich alles Medien. Die haben, weil immer, das ärgert mich ja so, das hatten wir, glaube ich, auch schon bei der Corona-Krise so, alle Medien, und zwar gerne vor allem die privaten, braten sich ein Ei drauf, dass sie die vierte Gewalt sind und bla 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 und wie wichtig sie sind und ohne sie gäbe es keine Demokratie und so weiter. Und vor allem der Herr Döpfner übrigens. Und die Springer-Medien, das selbst jetzt mit dieser blöden Bild-Zeitungschefin, das wurde auch nochmal gesagt, dass sie den ganzen Tag für die Freiheit kämpfen und für Demokratie und nichts anderes machen. Und dafür haben sie bestimmte Rechte. Das gilt aber auch nur, wenn man die Verantwortung dafür trägt. Und das gilt für die Bild, für Springer genauso wie für die ARD. Also da mache ich keinen Unterschied. Sie dürfen gerne eine bestimmte Schlagrichtung haben, kein Problem. Aber wenn sie eben die Pressefreiheit haben wollen, wenn sie die vierte Gewalt im Staat sein sollen, dann können sie nicht einfach machen, was sie wollen und sagen, boah, wir sind privat, alles egal. Dann gilt das eben für alle.
Ja, das sehe ich absolut. Und ich denke, wir haben quasi diese Grundthematik, dass die Öffentlich-Rechtlichen eher etwas auf der linkeren Seite des Spektrums zu finden sind. Das hängt eben an einer Idee, die in den Öffentlich-Rechtlichen mit drinsteckt und die ja quasi diese Gebührenfinanzierung mit legitimiert. Und das ist dieser demokratische Erziehungsauftrag, den die haben. Ja, den haben ja private Medien dezidiert nicht. Private Medien sind dazu da, Geld zu machen, und sie genießen gewisse Privilegien, weil sie eben grundsätzlich in ihrer Rolle demokratiefördernd sind. Aber erstmal sind es Privatunternehmen und die müssen Kohle machen.
Genau. Und sie sind dadurch ja auch egalitärer. Jeder muss Zugriff darauf haben. Das ist ja auch heutzutage linker, als dass man sagt, das ist privatwirtschaftlich. Das hat ja auch schon automatisch was Linkes.
Genau, aber das Thema bei den Öffentlich-Rechtlichen ist eben, die haben gleichzeitig eben diesen demokratischen Erziehungsauftrag. Und man kann den jetzt für angestaubt halten gegebenenfalls oder für überkommen oder man kann das für paternalistisch halten oder wie auch immer, aber das ist eben so. Das ist in dieses System mit eingebaut. Dazu sind die so organisiert, wie sie organisiert sind. Das ist ja quasi eine der großen Lehren aus dem Nationalsozialismus. Das schleppen wir ja auch noch mit uns rum in diesem ganzen System. Da kommt diese Struktur ja her. Und die Sache ist eben die, wenn ich zur Demokratie erziehen will, dann läuft das üblicherweise eher über das Ausüben von Kritik als über das Ausüben von Zustimmung. Und Kritik richtet sich natürlich auf der einen Seite gegen die Regierung. Da haben die Öffentlich-Rechtlichen ein problematisches Verhältnis, um es mal milde auszudrücken. Ja. Wie gesagt, das ist eine ganz eigene Folge wert, aber ich lasse das jetzt einfach mal so stehen. Dadurch, dass die Öffentlich-Rechtlichen durch Rundfunkräte kontrolliert werden, in denen halt überwiegend PolitikerInnen und andere regierungsnahe Menschen sitzen, ist das nicht immer ganz einfach.
Und dass er regional ist. Das
genau, dazu kommen noch diese ganzen Verfehlungen.
Jemand aus Hamburg in München ist, das wäre noch was anderes, aber es sind ja auch noch die Leute, die das ist zu kleinteilig dafür. Ich glaube, das wäre einfacher, wenn das zentralistisch
wäre. Genau. Aber wenn ich eben in diese ganze Ecke gehe, mit ich hinterfrage alles grundsätzlich immer kritisch, dann lande ich immer in diesem Autorität-Hinterfragen-Ding und das ist halt schon mal per Definition nicht konservativ. Allein deswegen können die Öffentlich-Rechtlichen nicht überragend konservativ daherkommen. Und zumindest in Deutschland ist der Liberalismus halt dem Konservatismus auch näher als den Progressiven. Das ist auch einfach traditionell so. Und deswegen wundert mich nicht, dass die Öffentlich-Rechtlichen eher eine Attraktivität ausüben auf Leute, die eben gerne bestehende Verhältnisse hinterfragen. Und Leute, die bestehende Verhältnisse hinterfragen, wählen üblicherweise nicht bürgerlich. Zumindest nicht mehrheitlich. Also ich glaube, das ist eine relativ banale Erklärung dafür, warum bei uns die Öffentlich-Rechtlichen so ticken, wie sie ticken und warum das in anderen Ländern keine solche Entsprechung hat. Und das wäre quasi der Gedanke zu dieser Geschichte. Aber, was alles eben mit diesem Medienbias zusammenhängt. Aber was ich auch noch so merkwürdig finde, ist, dass man praktisch komplett, dass man immer sehr schön herausarbeitet in dieser Debatte, dass die Öffentlich-Rechtlichen in diesem Spannungsfeld stehen, ja, kontrolliert von Politik, finanziert mit Gebühren, Geldern, ja, welche Verflechtungen gibt es da, welche Machtpositionen entstehen da, welchen Einfluss haben die. Letztere wird eh grotesk überdreht, aber das gilt für alle Medien grundsätzlich, ja, das gilt jetzt auch für die Springer-Debatte, ja, also der Einfluss wird generell wahnsinnig überschätzt. Da kommen wir dann gleich nochmal drauf zu sprechen, was die Annahme von Beeinflussbarkeit angeht, aber vorher, also einfach mal einen Knopf noch dran machen. Aber wir haben es hier zu tun mit einem Medienkonzern, der von einem Milliardär geführt wird, der hier eine für Einzelpersonen unbestreitbar sehr große Macht hat. Und die Vorstellung, dass man den Herrn Döpfner einfach betrachten kann wie Hinz und Kunz auf der Straße und dass hier quasi keinerlei funktionaler Unterschied besteht zu jetzt dir und mir, die wir hier einen Podcast machen, den eine nicht einflussgewinnende Gruppe Menschen in Deutschland anhört, um es mal so auszudrücken, zumindest noch. Ja, wir werden noch ganz mächtig und groß, aber aktuell zumindest sind wir nicht die Taktgeber der öffentlichen Meinung. Ja, das ist so ein bisschen, ist einfach absurd. Ne? Der Mann hat unglaublich viel Einfluss für eine Einzelperson und dementsprechend kann natürlich auch nicht einfach privat sein, wenn der raushaut, hey Leute, wir sollten echt mal die FDP pushen. Ja, das ist nicht irgendein Redakteur, der das während so einer Redaktionssitzung raushaut, so als unverbindlichen Vorschlag in die Mitte. Das ist jemand, der das Wohl und Wehe von tausenden Beschäftigten in diesem Konzern in Händen hält und im Endeffekt über deren berufliche Zukunft entscheidet. Das ist nicht einfach ein unverbindlicher Vorschlag. Der hat auch die entsprechenden Vernetzungen. Und die und man kann ja wirklich einfach nachverfolgen quasi, der Mensch haut diese SMS raus und am nächsten Tag erscheint ein entsprechender Artikel. Und nicht nur einmal, sondern das lässt sich ja quasi an allen seinen Nachrichten nachverfolgen, wie die da pushen und wie die das versuchen. Klammer auf, wenig erfolgreich, Klammer zu, aber da kommen wir bestimmt auch gleich nochmal zu. Aber das ist eben durchaus nicht komplett irrelevant, eben auch aus einer demokratietheoretischen Sicht, genauso wie die Verbandelungen der Öffentlich-Rechtlichen nicht irrelevant sind. Also wer das eine kritisiert, der kann sich in meinen Augen bei dem anderen nicht rausnehmen. Das finde ich eine intellektuelle Fairheit, die man da einhalten sollte.
Ich verstehe auch überhaupt nicht diese Debatte, dass das jetzt private SMS sind. Das geht ja nicht um seine Affäre oder so. Da hätte ich ja noch gesagt, ja gut, soll keinem was angehen. Mir egal. Aber das geht ja, ich meine, der Herausgeber vom Springer Verlag schickt an seinen Untergebenen, dass der doch bitte die FDP pushen soll. Natürlich ist das relevant für die Öffentlichkeit. Da kann man nicht sagen, das ist privat, das muss aber geheim bleiben. Also ich verstehe auch, das ist schon intellektuell extrem unredlich, überhaupt so zu diskutieren. Und das gerade von diesen Leuten, das regt mich jedes Mal so auf, von dem Steingart und ich weiß gar nicht, der Fleischhauer, die immer so die großen intellektuellen Objektiven kommen denn, sorry, mit so einem Schwachsinn, wo ich mich schon frage, ob die zweimal drüber nachgedacht haben. Also das ärgert mich, dass dann eben, wie du auch gesagt hast, bei den Öffentlich-Rechtlichen, es fehlt dann plötzlich die Fairness. Man kann ja das eine kritisieren und dann muss man das andere auch kritisieren oder zumindest nicht ganz so blöd, bitte. Aber das ärgert mich dann wirklich, dass dann meiner Meinung nach auch mit Absicht versucht wird, einen Nebenkriegsschauplatz aufzumachen, der eigentlich komplett eindeutig ist.
Und das ist halt, das ist wirklich ein Nebenkriegsschauplatz. Also wenn da solche Enthüllungen kommen und dann sagen die, da wird aber die Privatsphäre von dem Herrn Döpfner verletzt.
Ich meine, immerhin die Bild hat es nicht gebracht, das wäre doch irgendwie der Gipfel gewesen.
Ja, das waren eine ganze Menge Leute allerdings, die diese bescheuerte Argumentation gebracht haben. Ja, und das waren schon die üblichen Verdächtigen, also von Gabo Steingart über die NZZ und hast du nicht gesehen. Und das ist einfach so unredlich und so offensichtlich ein parteiisches Manöver, parteiisch im Sinne von Partei für jemanden ergreifen. Ne? Da können sie sich mal wieder ihre angebliche Neutralität echt sonst wohin stecken. Und erneut, ja, ist ja fair, dass die sympathisierend gegenüber dem Döpfner sind. Natürlich sind sie das. Aber diese Argumentationslinie ist einfach Quatsch.
Also da fand ich tatsächlich auch die Stellungnahme der Bildchefin viel besser, haben wir auch in den Shownotes übrigens, aber sehr viel ehrlicher. Also die hat auch weder, also weil natürlich müssen sie irgendwie einen neuen Schauplatz aufmachen, weil an seinen Nachrichten kann man nichts mehr beschönigen. Also da ist halt nichts mehr zu gewinnen. Und das hat sie auch nicht gemacht. Das fand ich, das war sehr viel ehrlicher als das, was in anderen Medien abgelaufen ist. Muss ich dann doch mal Midi-Lob aussprechen.
Magst du kurz zusammenfassen für die Leute, die es nicht wissen und jetzt nicht Pause machen wollen, um was hat es sich denn gehandelt?
Also sie hat deutlich gemacht, dass sie es nicht gut fand, was er geschrieben hat und dass sie hat auch, ja, so ein bisschen wie die Bild halt so ist, da ist wohl eine Entschuldigung fällig, Chef, geschrieben. Also das hat sich schon für Bildverhältnisse recht deutlich kritisiert und hat dann nochmal darauf hingewiesen, dass sie sich natürlich in ihrer Berichterstattung nicht beeinflussen lässt. Was auch sein kann oder nicht, spielt eigentlich gar keine Rolle, finde ich. Und das fand ich wirklich gut. Zwischendurch kam dann noch der große Freiheitskampf. Das war mir schon wieder viel zu viel. Aber wie gesagt, von der Stellungnahme von der Bild direkt fand ich das tatsächlich sehr viel besser, als was in anderen Medien für Peinlichkeiten abgelaufen sind, um das Ganze nicht ganz so schlimm erscheinen zu lassen. Da war die Bild tatsächlich ein Tick ehrlicher als die NZZ.
Ja, das kann ich ebenfalls nachvollziehen. Ja, finde ich grundsätzlich korrekt in dieser Einschätzung. Da muss man die tatsächlich mal loben, zur Abwechslung sozusagen. Ja, genau, ganz kurz. Der eine Moment, wir haben ihn im Kalender angestrichen, ja. Aber ja, absolut. Und wie gesagt, wir haben es hier eben mit einer Unehrlichkeit zu tun, was dieses Privatsphärenargument angeht. Aber ich will es quasi trotzdem ausdiskutieren, weil es eben in der Debatte so eine prominente Rolle spielt. Also, ja, es ist ein Leak. Also diese SMS, WhatsApp-Nachrichten, was auch immer es war, E-Mails, die wurden wohl von irgendjemandem geleakt. Ich habe ehrlich gesagt den Überblick verloren, woher die Zeit die Dinge überhaupt hatte. Und es ist mit Sicherheit auch nicht so hundertprozentig legal, was da abgelaufen ist, aber das macht es gegebenenfalls zu einer Straftat für diejenigen, die es getan haben. Dass diese Dinger Nachrichtenwert haben, A, und dass Matthias Döpfner B, eine Person öffentlichen Interesses ist, das sollte allerdings völlig außer Frage stehen. Wenn ein Milliardär, dem eines oder das größte Medienhaus Deutschlands gehört, sagt, hier macht die Berichterstattung so, dass meine bevorzugte Partei gewinnt, dann ist das News. Ne? Und da kannst du dann als Konservativer noch so häufig sagen, aber Privatsphärenverletzung und eigentlich gehört das gar nicht in die Medien, weil nein, sorry. Also das ist einfach so offensichtlicher Bullshit. Das ist schon fast frech, sowas zu schreiben. Egal, wie sehr man das in Nudelmetaphern verpackt.
Das ist allerdings schon besonders peinlich. Also das... Was aber auch, was mir dabei wieder eingefallen ist, dass diese Leute, das ist jetzt ein bisschen weit ab kurz, aber was mir wieder eingefallen ist, wie ähnlich sich diese Leute manchmal sind. Der Döpfner, der Reichelt damals, der Steingart, der Ulf Poschardt ist da auch so ein Kandidat für, die so einen Tick dazu haben, der Fleischhauer passt da auch noch mit rein, die manchmal wirklich schreiben, als wenn... ich weiß nicht, als wenn da wirklich nicht alle Gehirnzellen verdrahtet sind, was immer so bemüht intellektuell rüberkommt und am Ende ist es aber einfach, ich weiß gar nicht, ich glaube, ich habe es nicht gesagt, irgendjemand hat es auf Twitter mal so schön gesagt, am Ende ist einfach eine Buchstabensuppe umgekippt und da kam so ein lustiger Aphorismus raus. Aber das fällt mir immer auf, wie ähnlich sich diese Leute sind. Die sind jetzt vielleicht nicht alle Milliardär und Herausgeber, aber das ist auch ungesund, würde ich mal sagen, dass die sich so extrem ähneln. Und natürlich neigt man dann noch mehr dazu, sich zu verteidigen. Und egal wie peinlich und unredlich das wird, das ist nicht gesund. Und es ist halt auch das Gegenteil irgendwie von Objektivität.
Wobei sich natürlich die Artikel zur Verteidigung des Demonstrationsrechts der letzten Generation von Sympathisanten auch ähneln. Nee, das akzeptiere ich grundsätzlich schon, dass die letzten letztlich alle den gleichen Punkt treffen. Das ist
die lese ich nicht so oft. Die sind nicht ganz so meinungsbildend, glaube ich. Die haben nicht so ganz die Reichweite.
Ja, die interessieren mich ehrlich gesagt auch nicht dermaßen, aber ich nehme das jetzt einfach mal an, weil ich meine, wie viele Argumente willst du da bringen? Ja,
Also ich weiß, früher von den Linken war das auch immer sehr ähnlich. Das war auch übrigens auch bemüht intellektuell, nur andersrum. Nur sehr trocken, während die hier lieber von Nudelmetaphern reden.
Ja, das hast du immer, dass quasi, wenn es um solche Themen geht, in denen letztlich die eigene Identität hauptsächlich bestätigt wird oder das eigene Team verteidigt wird, da schließt man halt rhetorisch die Reihen und hält drauf. Da geht dann die Subtilität entsprechend flöten und natürlich auch die Unterschiede, weil das ist ein Team, eine Teambuilding-Maßnahme letzten Endes und logischerweise klingt das dann sehr ähnlich. Nee, das ist nachvollziehbar. Ich bin mir sicher, das passiert mir auch, wenn ich quasi mein eigenes Team verteidige, dann werde ich vermutlich auch nicht die rasend innovativen Gedanken raushauen. Das liegt so ein bisschen in der Natur der Sache. Ich glaube, um da quasi so ein bisschen eine Genreanalyse zu machen, was die da gemacht haben, also gerade jetzt der Fleischhauer und der Steingart, ist so ein Versuch, das Ganze essayistisch zu fassen und im Endeffekt das abzuwiegeln, indem man es ins Lächerliche zieht. Und diese Lächerlichkeit der Metaphern, die da gemacht werden, die helfen da ja entsprechend mit. Ja, der Steingart versucht uns ja zu verklickern, was für ein unglaublich männlicher Mann der Döpfner ist. Er isst seine Nudeln al dente und seine Kritiker essen sie weich gekocht und ich sitze so da, fuck, der Mann kriegt Geld da dafür. Das ist unglaublich. Ne, also von daher.
Irgendwie der Stier gegen jemand anderen. Döpfner ist der Stier in dieser Metapher.
Woran mich das erinnert hat, ist Post von Wagner. Diese Kolumne, in der gibt es sie eigentlich noch, ich habe keine Ahnung, aber der hat auch immer so eine Buchstabensuppe produziert, wo man überhaupt nicht wusste, was das eigentlich sein soll. Hochbezahlt und keiner weiß, wofür eigentlich. Aber ja, das sind eben diese ganzen Geschichten. Aber erneut, das ist alles so ein ganz klein bisschen lächerlich, was das anbelangt. Das hat Nachrichtenwert. Es ist relevant, dass wir darüber diskutieren, wo Einflussnahme stattfindet. Ob das jetzt, wie gesagt, bei den Öffentlich-Rechtlichen ist oder im Springer-Konzern oder in der Vorstandsetage der Zeit. Ich kann mir nicht vorstellen, dass Helmut Schmidt in seiner Zeit als Herausgeber der Zeit nie irgendwann mal eine Ansage hat rausgehen lassen, was er da gerne lesen würde und was er für Quatsch hält. Und wenn du mir erzählst, dass Redakteurin XY, die vor 6 Monaten angefangen hat, wenn da der Helmut Schmidt kommt und sagt, nee, das machen wir nicht, dass die dann sagt, aber Pressefreiheit. Das ist ja natürlich völlig unrealistisch. Ja? Egal, von wem wir da sprechen.
Was auch übrigens nochmal eine Parallele zu der ganzen Reichelt-Sache war, weil da gab es ja, das war nicht so ganz prominent, aber da gab es ja auch ein paar, die das dann so als rein private Affären deklariert haben, obwohl der mit seiner Praktikantin oder mit einer ganzen neuen Anstellung, über die er selber entschieden hat, geschlafen hat. Wo auch jeder gesagt hat, das kann doch nicht privat sein. Aber da gab es ja auch sowas Ähnliches plötzlich. Alles total privat. Das hat überhaupt nichts mit der Arbeit zu tun. Also das ist schon eine Parallele. Von denselben Leuten natürlich.
Ja, klar. Das ist ja bei allen Skandalen so. Ja, das wird ja dann immer für privat erklärt. Ich meine, ich glaube, die haben ja sogar damals versucht, Clintons Blowjob von Monika Lewinsky irgendwie als private Affäre da abzuurteilen. Das ist ja völlig normal. Und es war ja auch komplett privat, welche Reden Hillary Clinton gehalten hat für keine Ahnung wie viele Millionen Dollar. Nein, auch das ist nicht privat, Freunde. Ich meine, ist mir schon klar, dass du das gerne unter Wraps halten würdest, aber nein, einfach nein. Ja, wenn du eine Person öffentlichen Interesses bist, und das bist du als Herausgebers / Besitzer des größten deutschen Medienhauses einfach automatisch, dann gelten diese Regeln für dich nicht mehr. Und das ist ja ganz, ganz besonders rich von Springer Verlag, weil er die Bild, die ist ja bekannt dafür, dass sie sich an die Privatsphäre von Leuten hält, an geltendes deutsches Recht sowieso. Also wenn da die dann plötzlich sich echauffieren das ändert ja nichts an der Rechtmäßigkeit, das macht es nur noch alberner, die ganze Debatte. Ich würde an der Stelle jetzt auch von dem Unfug weggehen und noch auf ein ganz anderes Thema eingehen, nämlich die eigentliche Wirkmächtigkeit, die diesen Leuten immer zugeschrieben wird. Ich habe, mir ist es immer wieder aufgefallen in der Debatte in den letzten Jahren, wann immer es A, um die Öffentlich-Rechtlichen ging und B, im Übrigen auch über die politischen Haltungen von Lehrkräften, weil ja zum Beispiel die AfD da dieses Meldeportal aufgemacht hat für linke Lehrkräfte und die CDU, die beschwert sich auch schon seit mindestens 50 Jahren drüber, dass da eine Indoktrination der Kinder stattfindet und so weiter. Und ich sehe es jetzt von linker Seite quasi gegen den Springer-Konzern. Das ist eine groteske Überschätzung des Einflusses, den diese Medien tatsächlich haben. Also ob wir jetzt von der Tagesschau reden oder von fucking Monitor, jemand schaut irgendjemand noch Monitor? Ja, das gibt's noch. Oder Neues aus der Anstalt oder von mir aus auch Dieter Nuhr und Lisa Eckhardt. Ja, das sind ja alles Dinge, die dann von den jeweiligen Gegnern eine unglaubliche Reichweite zugeschrieben bekommen, eine Wirkmacht sozusagen. Ja, also wenn die Bild auf Kommando von Döpfner einen Artikel veröffentlicht, der positiv für die FDP ist, als ob das dann quasi das Wahlergebnis der FDP dann gleich im zweistelligen Prozentbereich verschieben würde oder so. Und umgekehrt, wenn ich als Politiklehrer im Politikunterricht sage, ja, ich finde Fridays for Future eigentlich cool, dann sitzen da vor mir 30 Kinder, die quasi aufspringen und auf die Königstraße laufen und Schilder schwenken oder sich auf die Straße beppen. Ja? Und das ist ja alles grotesker Quatsch. Und ich habe da letzthin gelesen, das ist tatsächlich ein psychologisches Phänomen. Ich habe da auch was im Blog dazu verlinkt, ich packe das noch in die Shownotes. Das ist tatsächlich ein psychologisches Phänomen, dass man immer davon ausgeht, dass die Gegenseite, dass die anderen Menschen, nicht die Gegenseite, sondern andere Menschen, wesentlich beeinflussbarer sind als man selbst. Also man selbst ist ja quasi immer völlig immun gegen sowas, weil man denkt ja rational nach und geht... Genau, objektiv geht man an die ganzen Sachen ran und kühl und nüchtern, ne, und kann das alles analysieren und sieht deswegen ja auch diese Beeinflussung aller Orten. Aber alle anderen Menschen, die sind total anfällig dafür und verfallen quasi nach der Lektüre eines halben Taz-Artikels dem linksgrün versifften Gutmenschentum im Endeffekt. Und deswegen muss man da immer dann ganz aufpassen wie ein Flitzebogen. Das war ja zum Beispiel, wenn man jemals die Nachdenkseiten gelesen hat, dann kennt man das auch von linker Seite quasi mit dieser Meinungsmache und Propaganda hier und Propaganda dort. Und mittlerweile ist es eben abgewandert aus dem linken Lager ins rechte Lager rüber. Aber es bleibt im Endeffekt der gleiche Mechanismus. Ja, alle beeinflussbar, alle propagandistisch beeinflusst, außer ich.
Heute ist das ja mit dem Filterblasen-Thema, kennen wir ja auch zur Genüge.
Ja, genau, alle hängen in Filterblasen, außer ich. Ich bin derjenige, der keine Filterblase hat. Ich habe den Überblick über die Welt, aber die anderen, die haben Filterblasen. Dabei hat jeder zwangsläufig sitzt in Blasen, manchmal auch in mehreren, aber so oder so, du kannst gar keinen kompletten Überblick haben. Die Vorstellung alleine ist kompletter Quatsch. Aber ich glaube, das spielt eine ganz große Rolle in dieser Debatte. Und das macht diese Vorwürfe dann einerseits so so schwerwiegend gewissermaßen. Also das wird dann mit einer Bedeutung aufgeladen, die der Vorgang eigentlich gar nicht hat, einerseits. Dadurch wird quasi Döpfners Verbrechen ein Grundverstoß gegen die Demokratie im Endeffekt. Ja? Also der rüttelt da quasi an den Grundfesten der freiheitlich-demokratischen Grundordnung. Und auf der anderen Seite, weil eben diese Vorwürfe da immer dann gleich eine so krass bedeutungsvolle Dimension annehmen, ist natürlich die Verteidigung auch entsprechend heftig. Und ich glaube, das liegt mit daran, dass dann die Leute plötzlich über al dente Nudeln schreiben und eben so völlig über die Stränge schlagen in dieser Verteidigung und sich dann eben in diese Posen gleich werfen, weil das alles so überhöht wird und den Kernbereich angreift. Nämlich einerseits wird angenommen, dass die anderen total krass beeinflusst werden und beeinflussbar sind. Und auf der anderen Seite müssen selbige andere ja beweisen, dass sie das nicht sind. Weil das so ein harter Vorwurf ist, wie der Rassismusvorwurf oder sowas. Der ist so schwerwiegend, dass ich mich mit aller Macht dagegen wehren kann. Es ist ja nicht so, wie wenn ich sage, ja, du magst aber Schokoladeneis lieber als Vanille. Also, ja, ist halt so, ja. Sondern da muss ich was dagegen tun. It cannot stand. Ich muss da was dagegen unternehmen.
Ich würde da sogar noch einen davor setzen, weil das ist, glaube ich, ein Filterblasenproblem. Beziehungsweise auch ein bisschen Betriebsblindheit. Das merkt man manchmal ja auch bei uns im Blog. Und das merkt man in den Medien noch stärker, weil logischerweise arbeiten die in den Medien. Die kennen auch hauptsächlich Medienleute. Die sind voll in diesem News-Circle. Und wir sind ja auch schon News-Junkies. Und man darf nicht vergessen, damit sind wir eine verschwindende Minderheit. Also gerade wie in unserem Blog, was wir da manchmal diskutieren, kein Mensch weiß davon, so, außer uns sozusagen. Und das ist, dadurch neigt man schon dazu, das Ganze zu überhöhen. Natürlich gerade von den Medien, die überhöhen sich natürlich auch gerne selber. Aber da wird schon gerne mal vergessen, wie mit der Bild-Zeitung, wie extrem wenig Leute wissen, was in der Bild steht. Also mittlerweile macht man ja, früher hat man noch überall die Titelzeile oder so gesehen. Das ist schon seltener geworden. Und man weiß es halt wirklich nicht mehr. Es ist heutzutage unheimlich leicht, sich da komplett wirklich mal eine Woche gar nichts mitzukriegen. Für uns nicht, aber für den normalen Menschen, sag ich mal, ist das unheimlich leicht. Da weiß man vielleicht noch, wenn echt was Krasses, wenn 9-11 passiert, ein Atomkraftwerk explodiert, aber alles, was drunter ist, wenn eine Bundestagswahl stattfindet, aber alles, was nicht ganz so relevant ist, ist super einfach zu ignorieren. Also und das wird gerne vergessen und das hat halt auch schon wahnsinnig viel Einfluss auf die Einflussmöglichkeiten. Wenn die Leute diese News gar nicht mehr so mitkriegen, können die auch gar nicht mehr diese Relevanz haben, weil wer außer uns und unseren Hörern weiß spontan, wer Gabor Steingart ist. Wenn man auf der Straße losgeht und 10 Leute befragt, weiß das kein Mensch, weil den kennt 10 Leute. Auf der Straße hier einfach mal jemand gefragt, den kennt gar keiner. Und das ist halt, dadurch können die auch einfach nicht diese Relevanz haben. Die brauchen ja erstmal Leute, die das hören oder lesen, irgendwie mitkriegen. Meinetwegen nur eine Titelzeile, ein Teaser. Und dann noch Leute, die sich damit beschäftigen, so wie wir.
Ja, das erinnert mich an die letzte Diskussion, die wir mit Tini hier ja auch hatten, wo sie auch gesagt hat, der Einfluss und die Leserzahlen der Welt zum Beispiel werden ja auch völlig überschätzt. Das, auf der einen Seite ja, auf der anderen Seite muss man natürlich auch bedenken, dass Meinung im Endeffekt eh so eine Beschäftigung der oberen 20-30% ist, letzten Endes. Das ist ja irgendwo so eine Elitengeschichte. Die allermeisten Leute interessieren sich ja wirklich null für die Dinge, die um sie herum passieren. Also das Ausmaß an Nichtwissen ist für Leute wie uns, die wir uns eben hobbymäßig damit befassen, immer wieder absolut krasser. Die stehen da genauso, wie wenn ich bei der nächsten Weltmeisterschaft sage, und wer spielt heute, wenn da irgendwie gerade Deutschland im Finale steht? Ja, da ernte ich auch eher Unverständnis. Und genauso geht es mir dann häufig, wenn ich da mit Leuten rede und die wissen wirklich gar nichts über aktuelle Debatten, über irgendwelche Dinge, die da ablaufen. Und das nicht, weil sie ungebildet oder doof wären oder so, sondern einfach nur, weil sie es nicht interessiert. Und man muss sich an der Stelle immer wieder klar machen, und das ist okay. Ja, also
genau, völlig legitim.
Nee, für uns ist das ist letztlich ein Hobby. Es ist ein demokratierelevantes Hobby und es braucht Leute wie uns, glaube ich, so Selbstüberhöhung Stufe 3. Einfach weil weil die Res Publica halt ohne zumindest ein paar Leute, die sich für sie interessieren, nicht funktionieren kann. Aber es bleibt trotzdem eine krasse Minderheit. Und innerhalb dieser Minderheit spielen natürlich Leute wie Steingart oder so schon eine Rolle. Nämlich erinnert es ein bisschen dran an diesen Verweis, wie wenig Leute tatsächlich auf Twitter sind. Schon. Aber auf Twitter sind halt alle diejenigen, die Meinung machen. Und das macht's halt relevant. Und so ist es dann hier eben auch. Ja, der Steingart, der wird nicht von vielen Leuten gelesen. Aber viele Leute, die Meinung machen, lesen Steingart oder Fleischhauer oder wen auch immer. Ja, und deswegen ist die Reichweite natürlich durch die Multiplikatorenwirkung viel, viel höher, als die reinen Lesenden und Verkaufszahlen das vermuten lassen. Also das ist quasi dann wieder der andere Aspekt an dieser Geschichte.
Genau, das würde ich auch sagen, dass eben dieser Einfluss viel subtiler ist. Da kommt nicht ein Döpfner, schreibt was an Reichelt und der schreibt was über Cool Bicky oder wie das blöde Wortspiel hieß und schon hat die FDP 16%, sondern der Einfluss ist da, aber viel subtiler. Also es ist zum Beispiel, ich merke das schon, dass, weil wir da im Blog auch viel über E-Fuels und so diskutiert haben und das weiß ich nicht, ob die Bild bestimmt, weil es war so ein FDP-Lieblingsthema, also hat die Bild bestimmt drüber berichtet und die Welt. Und dadurch ist das eben plötzlich ein Thema. Das heißt doch nicht, dass es positiv-negativ ist, aber überhaupt, dass es als Thema relevant wird. Das ist, glaube ich, ein Einfluss, den es auf jeden Fall gibt, aber eben nicht die Bild schreibt was, weil Döpfner was sagt und schon ist morgen die FDP bei 16%. So einfach ist es nun auch wieder nicht.
Ja, das ist ja wie bei diesem obsessiven Fernsehauftrittsminuten zählen. Ja, wenn sie dann nach so einer Talkshow oder so immer so da sind, der hatte so und so viel Redezeit und die Person hatte so und so viel. Die allermeisten Leute haben es eh nicht gesehen und den meisten Leuten ist es relativ. Aber ja, ich weiß gar nicht, worauf ich damit raus wollte. Das war einfach, glaube ich, noch so eine zusätzliche Erkenntnis am Rande.
Genau, das oft missinterpretiert wird, würde ich halt sagen. Und wie du auch sagst, man selber überhöht sich dann immer gerne und sagt, oh, ich kenne mich da voll aus, ich habe voll den Durchblick und alle anderen sind aber total beeinflussbar. Und das ist nicht so. Jeder ist, es gibt natürlich Unterschiede, aber es gibt nicht, man selber kennt sich aus und der Nebenmann leider nicht mehr, sondern das ist einfach, Menschen sind unterschiedlich und es gibt da jetzt keine, auch nicht Linke sind beeinflussbarer als Rechte, auch nur in bestimmten Gebieten. Das ist so unterschiedlich, das ist alles sehr viel komplexer als das, was man in den allgemeinen Medien komischerweise darüber liest. Das ist so ein bisschen, das ärgert mich dann manchmal, weil da bin ich vielleicht auch sehr nerdig mit, aber das ist mir immer sehr unterkomplex oft.
Ja, total. Ich glaube, in der Kritik sind wir uns einig, da haben wir auch ähnliche Interessen sozusagen an dem, was wir haben wollen, letzten Endes. Und erneut, die sind nicht repräsentativ. Die allermeisten Leute sind gut bedient, wenn sie am Abend 10 Minuten, 15 Minuten, ich habe keine Ahnung, wie lange das Ding eigentlich dauert, Tagesschau, gesehen haben. Und dann fühlen die sich ganz gut informiert. Und selbst das ist ja eine Minderheit von Leuten. Ich meine, keine Ahnung, was ist die Einschaltquote der Tagesschau? Die dürfte im einstelligen Millionenbereich liegen von Leuten, die das gucken. Und das ist ja quasi schon ganz vorne mit dabei. Und bei den meisten anderen Medien, da reden wir üblicherweise schon gar nicht mehr vom Millionenbereich, nicht mal mehr vom sechsstelligen. Da sind wir häufig sogar nur bei höheren fünfstelligen Zahlen oder niedrigen sechsstelligen Beträgen von Leuten, die das eben direkt konsumieren. Aber das macht ja nichts, weil erneut, es geht ja auch um dieses Agenda-Setting und weil eben JournalistInnen andere JournalistInnen lesen und rezipieren, entstehen da dann Härtentriebe, entstehen bestimmte Themen, entstehen Regeln, was aktuell satisfaktionsfähig ist und was nicht. Also was kann überhaupt vernünftig diskutiert werden? Wenn man in so Zeitungen guckt aus den 70er, 80er Jahren, wo dann irgendwelche Debatten über die Zukunft des Sozialismus geführt werden, das ist heutzutage völlig absurd, die Vorstellung, dass irgendjemand sowas debattieren würde. Nee, auf die Art und Weise ändern sich dann eben die entsprechenden Kategorien.
Das ist ja okay. Also ich habe es bei mir selber gemerkt, weil ich jetzt ja so viel pendel. Und bei mir hat sich dadurch so mein Nachrichtenzyklus so ein bisschen verschoben, weil ich so viel Radio höre. Und obwohl ich eigentlich tatsächlich, ich habe lieber Musik, als dass mich einer voll quatscht, aber man kriegt ja immer die Nachrichten mit. Und dann, das ist plötzlich viel regionaler geworden. Jetzt erzähle ich den Leuten, mit denen ich sonst gerne rede, immer irgendwelche Regionalgeschichten und die wundern sich, wo ich sowas her habe. Also das verändert sich ja auch mittlerweile immer. Genau wie andere Leute wo ich dann, wie du, mit dem Fußball da sitzt, sag mal, wenn die mir irgendwelche prominenten Geschichten oder so erzählen, da bin ich komplett raus. Ich kenne 3 Leute, über die auf Twitter gelacht wird, weil wenn die bei Twitter nicht auftauchen, sind die für mich auch schon komplett weg. Also das ist so, ist halt, und wie gesagt, es ist ja völlig legitim. Es gibt viele Sachen, die mich nicht interessieren und man muss das nicht tun. Wir sind natürlich besonders intellektuell und cool dadurch, aber was meint ihr, wie ich angeguckt werde wie der letzte Freak, wenn ich sage, ich habe hier so einen tagesaktuellen politischen Podcast am Laufen? Das ist jetzt nicht gerade, wo einem die Herzen zufliegen.
Nee, absolut nicht. Bedauerlicherweise, ja. Also es ist nicht die beste Pick-up-Line. So sagen, hey Baby, ich habe einen politischen Podcast. Tagesaktuell. sind wir nicht mehr. Aber das, genau, kritisch, das Schlagwort und freiheitlich. Jetzt haben wir alles abgedeckt. Alle Basen und nachhaltig. Sehr nachhaltig. Das wären quasi unsere Gedanken zu dieser Döpfner-Debatte, die, glaube ich, eben vor allem offenlegt, was so ein bisschen die Lebenslügen eines ganzen Berufsstands sind auf der einen Seite und eben die auch offenlegen so bestimmte Mechanismen, innerhalb deren Diskurse überhaupt stattfinden. Ich bin gespannt.
Ich würde noch eine Sache ergänzen. Das haben wir jetzt ein bisschen, in dem ganzen Unfug ist das ein bisschen untergegangen, weil als ich so drüber nachgedacht habe, ist mir auch aufgefallen, weil du ja so ein bisschen noch auf das Milliardärsthema gegangen bist, dass das ja auch, und Döpfner war ja schon immer so ein Medienmensch, aber dass das auch viel Einfluss oder nicht, so einen riesigen Anziehungspunkt für so Milliardäre hat. Ich meine, wo man manchmal auch gar nicht mehr sagen kann, Henne oder Ei. Also zum Beispiel Berlusconi, Murdoch. Ich glaube, die waren schon immer Medienmenschen und sind dann quasi später Berlusconi zumindest Politiker geworden. Aber wenn man denkt, Jeff Bezos, Elon Musk und so sind jetzt plötzlich auch Medienmenschen. Also da finde ich schon, das ist schon auffällig, dass sie sich diesen Bereich suchen und da logischerweise mit ihrer Macht oder... Also Murdoch hat ja wahrscheinlich nicht so angefangen, aber einfach auch diese Macht haben und dann, das gehört ihnen dann ja auch gleich. Also das ist ja, da bin ich schon ein bisschen, wo ich sagen würde, kein einzelnes Medium hat eine bestimmte Macht, aber im Ganzen, das sehe ich eben bei den Privaten auch sehr kritisch, werden da schon richtige Oligarchien, wo so, weil die ja nicht nur eine Zeitung haben. Es ist ja eben nicht die Bild. Es ist ganz Springer und das ist dann, wo man eben auch sehr viel Subtiles hat, weil Springer hat ja auch nicht nur Welt und Bild, die haben ja noch 100.000 andere Zeitungen. Ich glaube, die haben ein riesiges Monopol, was Fernsehzeitungen angeht. Sprich, sie haben das Ohr an den Rentnerinnen. Also ich glaube, keiner hat heute mehr eine Fernsehzeitung, aber es gibt diese Leute. Und wo ich das schon bedenklich finde, dass sich da sehr viel konzentriert. Was, wie gesagt, die Öffentlich-Rechtlichen, die haben auch sehr viel Probleme, auch mit Einflussnahme, mit Geldern und so weiter. Aber dadurch, dass es dieses anfällige, höchst komplizierte System gibt, dass jede Partei da irgendwie mit drin ist, können sie sich zumindest nicht so konzentrieren auf eine Sache. Das finde ich jetzt noch ein ganz wichtiger Unterschied, weil ich möchte auch nicht in einer Welt leben, wo wir nur noch private Medien haben. Weil haben wir denn einen sehr begrenzten Zugang irgendwann zu Informationen. Wer mal ohne Adblock und ohne Paywall auf Spiegel ist, kann vielleicht noch die dpa-Meldung lesen. Mit Glück. Vielleicht auch nur noch die Überschriften. Und es würde dann ja so weitergehen. Also man hat dann irgendwann nur noch 3 Medienmenschen, egal wie global das ist. Und das ist einfach dann eine sehr beengte Sichtweise. Unabhängig von jeder Einflussnahme.
Ich finde es total gut, dass du diesen Punkt aufmachst, weil das erinnert mich daran, an meinen letzten großen Punkt, den ich noch anbringen wollte und den ich unvorsichtigerweise nicht in mein Skript geschrieben habe. Nämlich, dass wir relativ gesehen hier in Deutschland mit Springer natürlich und mit Döpfner jemanden haben, der im rechten Spektrum unterwegs ist und der teilweise vergleichsweise wirre Sachen sagt. Aber wir leben in Deutschland in einer unglaublich komfortablen Situation international betrachtet. Und ich glaube, das muss man auch nochmal sagen. Ich lehne zwar die meisten Positionen der Springer-Presse ab, aber allein die Tatsache, dass ich sagen kann, es sind die meisten und nicht alle, weil gerade bei diesem Transatlantik-Ding, bei dem Existenzrechts Israels, yada, 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 Da bin ich ja sofort auf deren Seite. Und zwar wesentlich mehr als bei den meisten linken Organen, ne, die da eine geradezu frivol ambivalente Position häufig einnehmen, was das anbelangt, um es mal milde auszudrücken. Ne. Aber der Punkt ist einfach der, Döpfner ist weird, wie der rüberkommt in seinen Messages. Aber was mir aufgefallen ist, als ich die gelesen habe, ist die Tatsache, Entschuldigung, dass für Döpfner die AfD absolut indiskutabel ist. Ne? Sein großes Rational gewissermaßen für das Pushen der FDP ist ja, weil er eine Alternative für die AfD haben will. Ich habe jetzt nicht zwingend den Eindruck, dass das so sehr an einer Ablehnung der Policy-Positionen der AfD liegt, sondern eher an auch wieder an so einem habituellen Ding. Aber nichtsdestotrotz, dieses bürgerliche Ding ist intakt. Und wenn ich das vergleiche mit dem Stürmer-Level, was Fox News oder die Murdoch-Presse beieinander haben, was die offizielle Medienlandschaft in Polen oder in Ungarn von sich gibt, was die Berlusconi-Blätter abliefern, was in Österreich gedruckt wird, da leben wir hier in Deutschland in einer Insel der Seligen. Ne? Und Springer ist ja quasi aus deren Perspektive geradezu links. Ne? Also von daher, ich bin auf so eine etwas perverse Art froh, dass wir Springer haben sozusagen, also dass die letzten Ende das schlimmste Mainstream-Platz sind aus Perspektive einer linksliberalen Person wie mir, weil wir könnten es wesentlich, wesentlich schlimmer haben. Und ich finde das wirklich sehr spannend, weil eben gerade an der Person Döpfner deutlich wird, dass da noch ganz klare Brandmauern gewissermaßen existieren. Ja, weil zum Beispiel die Bild und auch die FDP, die haben während der Corona-Krise zum Beispiel ziemlich ordentlich mitgespielt bei diesem, ich nenne es mal fröhlich, Kritik an den Maßnahmen sie haben deutlich vor der Corona-Leugnung aufgehört, aber es ging schon teilweise in Richtung von diesem Handy in die Luft werfen, ja, dann nehmen wir eben die Durchseuchung hin. Das ist das Gleiche, was wir jetzt beim Klimawandel auch haben, wo Technologieoffenheit nur ein anderer Begriff ist für wärmer ist auch ganz schön. Ja, und das Ding ist aber, dass es eben nicht das passiert ist, was wir in den USA sehen, wo eine komplette, ich will diesen Gleichschaltungsbegriff nicht verwenden, weil ich den als Metapher so ausgenudelt finde, aber wo eine...
Aber es gibt dieses Bürgerliche nicht mehr, finde ich. Da ist einfach alles in dieses Radikale abgedriftet.
Genau. Und vor allem, die haben eine Linientreue, ist, glaube ich, das beste Wort, was man hier nehmen kann. Ja? Die haben diesen Wandel jeweils komplett mitvollzogen. Man ist komplett gegen die Corona-Maßnahmen. Man leugnet teilweise sogar Corona. Dann fängt der Ukraine-Krieg an und man ist urplötzlich Best Buddies mit Russland und wirft alle möglichen Verschwörungstheorien für die Ukraine raus und so weiter. Und das ist eben was, das sehen wir im deutschen Medienspektrum überhaupt nicht. Ja, sowohl die Bild als auch die Welt, als auch eben der Döpfner, die sind 100% ganz klar immer noch Russlandfalken. Obwohl eben ihr Klientel sozusagen, mit dem die auf dessen Linie sie sich voll werfen, wenn es um den Ausbau der Erneuerbaren geht, um die Rettung der Atomenergie, die ja identitätspolitisch aufgeladen ist ohne Ende, genauso wie auf der anderen Seite die Windräder und Solarkollektoren, dieser ganze Kram, da sind die quasi mit diesem Spektrum voll drin, aber auf der anderen Seite treten die denen geradezu mit Wucht vors Schienbein, wann immer es um den Ukraine-Krieg geht. Und das finde ich bewundernswert auf der einen Seite und auch bemerkenswert an der deutschen Situation, dass wir eben das noch nicht haben. Und gleichzeitig gilt dasselbe mit Sicherheit auch für die Öffentlich-Rechtlichen. Ich habe das jetzt nicht komplett quasi durchgedacht, aber auch hier haben wir keine 1-zu-1-Übernahme. Also ich habe in den Öffentlich-Rechtlichen, glaube ich, keinen einzigen Kommentar gelesen, der in irgendeiner Art und Weise besonders positiv gegenüber der letzten Generation gewesen wäre beispielsweise oder sowas in die Richtung. Ja. Da ist die Kritik ziemlich universell. Und genau dasselbe haben wir eben bei vielen Ausfällen der AfD und so weiter. Also diese ganzen demokratischen, die ganzen liberalen Brandmauern halten. Wir streiten uns darüber, was liberal ist, was freiheitlich ist, was demokratisch ist. Aber wir sind uns alle immer noch grundsätzlich einig, wie es ungefähr aussieht. Und das ist in vielen anderen Ländern eben mittlerweile nicht mehr der Fall. Und ganz besonders bei diesen Milliardär-Medienmogulen. Nicht der Fall. Und der Döpfner fällt das so ein bisschen raus.
Das ist, glaube ich, eine Frage der Grenzen so ein bisschen. Die Grenzen halten bei uns immer. Innerhalb der Grenzen kann man ja vollkommen, ist ja auch vollkommen legitim. Also ich bin jetzt echt nicht dafür, dass sagt, die Bild muss Windräder lieben. Ist ja auch okay, wenn die blöd finden. Meinetwegen. Aber die Grenzen halten, glaube ich. Das ist ja auch, und teilweise in den Medien, also selbst, ich glaube, das war die Bild damals, ich glaube, da ging es um, wie heißt denn noch der CDU-Mann, der erschossen wurde nochmal? Lübcke? Nee, der hieß nicht Lübcke.
Boah, irgend sowas. Irgendwas mit Nü.
Genau, also die rechtsterroristischen Anschläge, sag ich jetzt mal. Wo es in anderen Medien tatsächlich schon oder zumindest bei Meinungsmachern schon ein bisschen, das wurde auch verurteilt, aber da wurde schon ein bisschen relativiert. Und da muss ich nochmal, oh Gott, nochmal ein kurzes Minilob an die Bild als Sturmblatt des Boulevards, da waren sie immer sehr eindeutig. Also die Grenzen halten immer. Und das ist für mich auch das Wichtigste. Das ist dann auch, wie gesagt, dann sind sie eben rechtes Boulevardblatt und gehen mir auf den Keks. Aber wie gesagt, die Grenzen, glaube ich, die halten immer. Das ist für mich immer, das war auch wichtig, dass Springer und die Bild sozusagen als Meinungs, weil das waren ja halt die, wo es am fraglichsten war, dass die Taz Rechtsterror verurteilt, das ist ja logisch. Dass aber gerade die rechteren Medien ganz klar sagen, so geht das nicht. Das ist wichtig und das funktioniert bei uns absolut.
Wo du gerade sagst, ich tut mir total leid, ich springe gerade inhaltlich völlig durch die Gegend, aber unser Elite-Publikum kommt bestimmt mit. Wo du gerade den Begriff verwendest, rechtes Boulevardblatt. Ich glaube, es gibt kein linkes Boulevard. Und ich bin überzeugt, es kann auch keines geben. Letzten Endes. Das ist genau so eine grundsätzliche Geschichte wie bei den Öffentlich-Rechtlichen. Genauso wie die immer einen linksliberalen Einschlag haben, hat das Boulevard grundsätzlich einen rechten Einschlag. Das lässt sich gar nicht vermeiden, weil dieses populistische, dieser Anspruch, dem Volk aufs Maul schauen sozusagen, was da alles mit drin steckt, das schlägt immer in diese Richtung. Das kann durchaus Ausschläge haben, die aus dem üblichen Spektrum rausführen. Ja, also wenn dann auch in das Bild kommen, immer mal wieder plötzlich so Kampagnen, die sich dann gegen die Gier von einzelnen Unternehmen richten oder da kann dann auch plötzlich so ein, die Mieten sind viel zu hoch kommen oder sowas. Ja, aber insgesamt tickt der Boulevard automatisch rechts sozusagen. Und bildet insofern eh auch ein natürliches Gegengewicht sozusagen zu den Öffentlich-Rechtlichen. Also selbst wenn Otto Standard Malocher abends die Tagesschau guckt und dann von linksgrüner Propaganda beeinflusst wird, dann hat er morgens dann doch wieder zu seinem Becher die Bild in der Hand und kriegt dann quasi das Gegending. Ja? Also ich denke, wir haben insgesamt trotz allem eine ziemlich gesunde Medienlandschaft und so eine Debatte wie die jetzt über den Döpfner oder eben die vorherige über die Öffentlich-Rechtlichen aktiviert gegebenenfalls Selbstreinigungskräfte. Ja, ich denke erneut, es ist gut, dass wir genauer hinschauen, was in den Führungsetagen der Öffentlich-Rechtlichen passiert und es ist gut, dass wir gucken, was in den Führungsetagen von Springer passiert. Ja, man sollte den Leuten immer auf die Finger schauen, weil wenn jemand mal in Führungsetagen ist, die verlieren immer die Bodenhaftung. Comes with the territory. Ja, würde mir auch passieren, wenn ich in so eine Stellung komme. Zwangsläufig. Das halte ich auch für unvermeidbar. Und deswegen braucht es dieses auf die Finger schauen. Und wir hoffen, dass wir jetzt heute einen kleinen Beitrag dazu geleistet haben.
Ja, und jetzt schaut uns jemand auf die Finger, wenn wir reich und berühmt sind.
Ganz genau, ganz genau. Kontrolliert uns. Da wollte ich noch meinen Schlusspunkt setzen. Ja, wie immer, bitte teilt uns eure Meinung mit, sagt uns, wo ihr mit uns übereinstimmt, wo ihr denkt, dass wir komplett falsch liegen. Haut das Ganze in die Kommentare, nehmt gegebenenfalls euren eigenen Gegenpodcast auf, und lasst uns drüber diskutieren. Und während dieses Diskussionsvorgangs gebt ihr uns 5 Sterne auf der Podcast-Plattform eurer Wahl, empfehlt uns weiter, verlinkt uns und so weiter und so fort. Ihr wisst, wie es abläuft. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Danke auch dir, Ariane.
Danke auch. Tschüss.